Ich grüße euch ganz herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen. Mein Name ist Simon Hammerleger, ich stelle mich auch noch kurz vor, meine Vorgänger haben das alle gemacht. Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet mit Tamara, wir wohnen mit unseren zwei Kindern in der Rittersportstadt Waldenbuch. Ich durfte selber so, ich glaube ab 11, wo ich 11 war, waren wir auch hier in Kirchheim, auch in der Gemeinde, durfte hier aufwachsen, durfte Jungscher, Jugend mitnehmen, durfte meine duale Ausbildung, meine Theologieausbildung machen, auch mit hier in dieser Gemeinde, was mich sehr geprägt hat. Und in dem Sinne sehe ich sehr, sehr viele vertraute, bekannte Gesichter. Und das freut mich sehr. Ich bin sehr froh, heute Morgen bei euch hier zu sein und Gottesdienst zu feiern. Zwei Jungs in der Grundschule sitzen in der Pause zusammen und öffnen ihre Pausenbrote. Und der Erste sagt, guck mal, meine Mama hat mir mein Brot selber gemacht, für mich selber gemacht, meine Mama, heute Morgen. Der andere merkt, dass er da irgendwie mithalten muss und sagt so, boah, weißt du, meine Mama, die hat das Brot selber gebacken. Der andere merkt so, okay, der will die nächste Runde gehen. Meine Mama, die hat das Mehl selber gemahlen für das Brot. Ja, aber meine Mama, weißt du, meine Mama, die hat das Getreide geerntet für das Brot. Oh, meine Mama hat das Getreide angebaut, um das Brot zu machen. Meine Mama hat das Wasser, das man für die Ernte braucht, kam nicht mehr weiter. Irgendwann ist Schluss. Auch Kinder kommen an ein Ende. Ist jetzt alles erfunden? Vielleicht gibt es sowas wirklich mal unter Kindern, ich weiß es nicht. Vielleicht kennst du so eine Diskussion noch von früher. Irgendwann ist Schluss. Du kannst das Brot machen, das Mehl machen, Getreide, du kannst die Gurken selber anpflanzen und so weiter. Aber irgendwo kommen wir an ein Ende. Und wir merken, wir Menschen, wir können schaffen, vor allem die Schwaben, wir können schaffen, wir können machen. Aber sie können nicht erschaffen. Sie können nicht etwas in die Existenz rufen, in die Existenz basteln, in die Existenz bauen. Du hast das, was du zum Bauen brauchst, aber du kannst nicht das, was du brauchst zum Bauen, einfach dir selber entstehen lassen. Ihr Lieben, wir sind jetzt im Monat dabei anzuschauen, wie Gott die Welt gemacht hat, warum er die Welt gemacht hat und was er vorhat mit der Welt. Und so möchte ich euch die Verse 1 bis 25 im Buch Genesis lesen. Genesis übersetzt ist Ursprung. Das heißt, wir gehen an den Anfang zurück, wo Gott alles geschaffen hat. Und ich würde dich bitten, dass du vielleicht, wenn du schon öfter auch in diesem Buch unterwegs warst und auch oft über diese Thematik diskutiert hast, dass du in diesen Texten das einfach mal so wirken lässt, wie Gott spricht und was er meint. Und nicht schon im Kopf vielleicht irgendwie überlegst, wie kann das so und so sein. Ich spreche zum Beispiel unter anderem von der Dauer der Schöpfung. Ich nehme die Bibel vollkommen ernst. Aber ich glaube nicht, dass das erste Kapitel uns sagen will, dass genau so lange es gebraucht hat, die Welt zu schaffen. Wenn ich ein Geschenk zum Geburtstag bekomme, eine Maschine, die ich noch nie vorher gesehen habe, werde ich nicht fragen, wie lange hat es gebraucht, diese Maschine zu bauen. Ich werde fragen, was ist das und was kann das? Und das ist der erste Teil der Bibel. Was passiert da? Was kann das, was da gemacht wird? Was will Gott damit tun? Lass dich einfach mal in diese auch Poesie und Wahrheit zugleich der ersten 25 Verse des Wortes Gottes ein. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott sprach, Licht soll entstehen und Licht leuchtete auf. Gott betrachtete das Licht und es war gut. Er hatte Freude daran. Er trennte Licht und Finsternis voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Das war der erste Tag. Gott sprach, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden. Zwischen dem Wasser unten und dem Wasser über dem Gewölbe soll ein Raum entstehen, Atmosphäre. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser darüber. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der zweite Tag. Gott sprach, das Wasser unterhalb des Himmels soll sich an einem Ort sammeln, damit das Trockene zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte das trockene Erde und die gesammelten Wassermassen Meer. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Gott sprach, die Erde soll frisches Grün hervorbringen. Pflanzen, die Samen tragen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor. Pflanzen aller Art, die Samen trugen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen trugen. Er sorgt schon für die nächste Generation. Gleich schon die Samen. Wachstum, Prozesse. Er liebt Wachstum. Gleich schon die nächste Generation. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Es wurde Abend, wieder Morgen. Das war der dritte Tag. Gott sprach, am Himmelsgewölbe sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen. Sie sollen als Zeichen dienen und Festzeiten, Tage und Jahre anzeigen. Als Lichter sollen sie am Himmelsgewölbe stehen und über der Erde leuchten. Und so geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, um den Tag zu regieren, die Sonne, und ein kleineres, um die Nacht zu regieren, den Mond. Und dazu alle Sterne. In drei Worten, dazu alle Sterne. Mal so ganz mit links. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, um die Erde zu beleuchten, über Tag und Nacht zu regieren und Licht und Finsternis zu trennen. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der vierte Tag. Gott sprach, im Wasser soll es von Lebewesen wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die großen Meerestiere und alle Arten von Lebenstiere in der Luft und im Wasser, die sich im Wasser tummeln, sowie alle Arten von Vögeln. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Er segnete seine Geschöpfe und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Die Wassertiere sollen die Meere füllen und die Vögel sollen sich auf der Erde vermehren. Es wurde Abend, wieder Morgen, das war der fünfte Tag. Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Arten hervorbringen, Nutztiere, Kriechtiere, wilde Tiere. So geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, Nutztieren, Kriechtieren. Er betrachtete sein Werk. Es war gut. Und bevor der Mensch kommt und es nur abwärts geht, hören wir an der Stelle auf. Die ganze Welt trägt das Autogramm Gottes. Die ganze Schöpfung trägt das Autogramm Gottes. Und vor allem, und das wird gleich auch der erste Punkt sein, vor allem, was war und was du wahrnimmst, was du lebst, siehst und so, war Gott. Paul Tripp schreibt Folgendes. Bevor die Welt erschaffen wurde, war Gott. Bevor Sonne, Mond und Sterne den Himmel erleuchteten, war Gott. Bevor die erste Blume blühte, bevor die erste Frucht am Baum wuchs, bevor der erste Flügel eines Adlers schlug, bevor sich die erste Kieme eines Fisches öffnete, war Gott. Vor dem ersten goldenen Sonnenuntergang, vor dem ersten Donnerschlag, vor dem ersten Windstoß. Bevor Adam Atem in seine Lungen spürte, bevor er Geschmack auf seiner Zunge spürte, bevor er Geräusche in seinen Ohren spürte, bevor Adam die Schönheit seiner Frau Eva erblickte, bevor sie gingen, redeten, lachten, umarmten, liebten, war Gott. Vor der ersten Familie, dem ersten Haus, der ersten Regierung, vor allem anderen, war Gott. Und das ist das Erste. Ruhe im Anfang. Ruhe im Anfang. Warum sind die ersten vier Verse der Bibel ein Gamechanger für deinen Alltag, jeden Tag? Warum verändern sie alles? Die ersten vier Worte der Bibel. Es heißt, am Anfang schuf Gott. Das ist unser Anfang. Das ist nicht der Anfang Gottes. Das heißt, hier wurde nicht Gott irgendwie in die Existenz erst gebracht. Gott ist ewig. Und in diesen vier Worten wird auch nicht die Existenz Gottes belegt. Es ist nicht eine Verteidigung nach dem Motto, ich muss dich überreden, dass Gott da ist. Das ist die Voraussetzung. Gott ist da und er war schon immer da. Und er existierte aus der Ewigkeit heraus. Auch wenn es in meinen Kopf nicht reingeht, heißt es nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Es ist unser Anfang. Unser Anfang wurde hier gesetzt und am Anfang war es Gott, der schuf. Und das Wort, das hier gebraucht wird, schuf, ist das Wort bara. Und es wird nur für Gott gebraucht. Es ist ein Wort, dass jemand beschreibt, der es schafft, etwas durch ein Wort in die Existenz zu rufen. Und es ist interessant, dass deshalb nur Gott sagen kann, dass alles, was da draußen ist, mir gehört. Wir lieben es ja, etwas in unserem Besitz irgendwie zu nehmen. Ja, wenn mein Sohn Lego baut, einen Jago-Drache baut, dann sagt er, das ist mein Drache. Und irgendwie sage ich, ja stimmt, Aaron, das ist schon dein Drache, aber die Lego-Steine hast du nicht geschaffen. Ich fange das gar nicht an zu diskutieren. Aber so im tiefsten Kern kann nur der wirklich sagen, mir gehört etwas, der auch das geschaffen hat, um was zu bauen. Und es ist Gott. Und somit gehört ihm alles ohne Ausnahme und jeder Atemzug deines Lebens. Gott erschuf. Bara. Das ist die tragende Grundlage für alles Weitere, was jetzt kommt. Und die Frage ist, die ich mir auch bei dem Lesen stellen möchte, ist, wer hat den Text zuerst gelesen eigentlich? Wer war die erste Lesezielgruppe? Die erste Lesezielgruppe von Genesis 1 war das Volk Israel. Nachdem sie aus Ägypten raus sind und kurz bevor sie in das Land Kanaan gekommen sind, das verheißene Land. Und dieses Land war moralisch und geistlich so im Chaos, so durcheinander, so viele Götter, da waren zum Teil auch genau die Sonne, die hier beschrieben wird, das waren auch Götter, alles durcheinander. Und da hinein kommt Genesis und Mose schreibt es und das Volk soll es lesen und soll Orientierung und Ruhe finden. Und ihr Lieben, die Welt heute ist nicht anders. Die Welt ist voller Chaos, moralisches Chaos. Ich kann in die Welt gucken, ich kann auch in den Spiegel gucken und sehe es in meinem Leben noch viel zu oft. Geistliches Chaos. Überall werden mir Sachen angeboten. Der Marktplatz ist groß und die Stimmen sind laut und alles zerrt. Und mitten hinein sagt Gott, Genesis, lies das. Finde Ruhe im Anfang. Finde Ruhe darin. Jetzt möchte ich vor allem die abholen, die vielleicht sogar heute zum ersten Mal da sind oder sich über Gott und Jesus noch nicht so viel Gedanken gemacht haben. Finde Ruhe darin, erst einmal, dass alles, was existiert, laut diesen Versen eine Absicht in sich trägt. Versteht ihr, es ist ein Riesenunterschied, ob etwas, wenn etwas gemacht wird, eine Absicht in sich trägt oder nicht. Und wenn wir Gott ausschließen, dann müssen wir sagen, dass nichts eine Absicht hat. Wenn wir Gott ausschließen, dann ist in deinem Weltbild die Materie der Beginn gewesen. Und aus dem kam alles. Nur wenn Materie der Beginn von allem ist, soll ich dir was sagen, was sehr traurig ist? Dann ist deine Identität und dein Selbstwert, wie du dich siehst, wer du bist, ist davon abhängig, ob du Materie besitzt oder nicht. Was du hast oder was du nicht hast. Weil es keine andere Absicht gibt. Weil Materie das Erste war, was da war. Und Genesis ruft mit lauter Stimme, nein, das ist nicht so. Materie ist nicht das, was zuerst da war. Gott war da. Und er erschafft Materie. Und er erschafft ein Haus. Nun habt ihr vorhin vielleicht gemerkt, das Haus ist noch nicht, also in Vers 2 ist noch nicht ganz so schön. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Umgestaltet und Finsternis. Das soll das Haus sein, das Gott vorbereitet. Gott macht aus diesem Haus ein Zuhause für die Menschen. Die Menschen habe ich vorhin nicht erwähnt. Ich habe es vorhin ein bisschen flapsig gesagt, es war spontan, meistens flapsig dann. Die Menschen waren die Krönung der Schöpfung. Nun werden wir nachher auch nochmal kurz sehen, wohin das gegangen ist natürlich. Aber für die Menschen musste alles vorbereitet werden und dazu hat Gott in die Existenz gerufen. Er hat ab Vers 3 alles vorbereitet. Er macht aus einem Haus ein Zuhause. Das ist wie wenn Eltern sich auf ihr Neugeborenes vorbereiten. Es war bei unserem ersten Kind, bei Aaron. Bei Hadassah ist dann schon alles vorbereitet, das passt dann schon. Aber bei Aaron bereitest du alles vor. Und Eltern sorgen für 3 Sachen, wenn so ein Neugeborenes nach Hause kommt. 3 Sachen. Sicherheit, Versorgung und Freude. Sicherheit, Versorgung und Freude. Sicherheit, Steckdosen zukleben. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Zwerg, die Hobbits kommen jetzt ins Haus, da müssen die Steckdosen zugeklebt werden. Sicherheit. Zweitens, Versorgung. Wickeltisch muss da sein, damit man sauber machen kann. Und drittens, Freude. Irgendwas Buntes wäre auch noch schön im Kinderzimmer. Und irgendein Kuscheltier und ein Luftballon. Das machen Eltern für ihre Kinder. Und genau das tut Gott auch. Gott macht aus einem Haus ein Zuhause und wird ab Vers 3 in die Existenz rufen, eins nach dem anderen. Und genau genommen, man könnte sagen, boah, 6 Tage ist ziemlich schnell. Ich muss sagen, ihr nimmt sich ziemlich viel Zeit. Wenn Gott Gott ist, kann der in einer Sekunde alles machen. Er sagt, nee, ich nehme mir Zeit dafür, Stück für Stück. Ich richte das Haus ein wie ein Zuhause, damit dann eines Tages die Menschen und die Tiere und die Pflanzen alles haben, was sie brauchen. Zu ihrer Sicherheit, zu ihrer Versorgung und zu ihrer Freude. Und darin zu ruhen, bedeutet, morgens aufwachen zu dürfen, und wir gucken uns das gleich noch genauer an, aber im tiefsten Kern sagen zu dürfen, ich bin nicht ohne Absicht auf diesem Planeten. Und die Bibel ist voll davon, dass sie beschreibt, wie Gott mit der einen Hand das ganze Weltall trägt, das er in die Existenz gerufen hat, und mit der anderen Hand seine Kinder und die Menschen einzeln beim Namen nennt und kennt. Das ist Gott. Und das bedeutet, Ruhe zu finden darin. Und ich möchte euch das gerne kurz illustrieren. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mit Gottes Hilfe in deine Lebenssituation voll reinsprechen kann. Weil ich glaube, dass wir das ganz gehörig brauchen. Müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Gott, von dem es am Anfang heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist, die Gesamtheit, alles ruft er in die Existenz. Dieser Gott hat diesen Feuerball erschaffen. Ohne Gott kannst du nicht sagen, wo die Energie herkommt. Mit Gott weiß ich auf einmal, er ist der, der der Sonne die Energie gibt und alles, was in ihr ist. Es ist der Gott, der diese Sonne die ganze Zeit am Brennen erhält. Wenn ein Gott so eine Sonne am Brennen erhält, dann muss er ziemlich groß sein. Aber das Krasse ist, dass es der gleiche Gott ist, der mit uns am Grab steht eines geliebten Menschen. Es ist derselbe Gott. Wenn ihr am Donnerstag da steht, dann schaut nach oben. Und denkt dran, dass der da oben, der die Sonne gemacht hat, jetzt in dem Herzen ist und die Herzen hält, ist der gleiche. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es ist der gleiche. Es ist der Gott, der die Milchstraße gepflastert hat. Er hat die Milchstraße gepflastert. Ihr habt es vorhin gehört. Und dazu die Sterne, ganz nebenbei. Und er hält die Sterne. Und es ist der gleiche Gott, der sieht, wie du zusammenbrichst, weil niemand da ist. Weil du an deiner Sünde verzweifelst. Weil Beziehungen kaputt gehen. Weil die Krankheit fortgeschritten ist. Es ist der gleiche Gott, der die Milchstraße erhält, der dich jetzt sieht in Freud und Leid. Es ist der Gott, der die Fische im Meer, im tiefsten Meer erhält, am Leben erhält. Ihnen das gibt, was sie brauchen, an den tiefsten Stellen der Erde. Und es ist der gleiche Gott, der jedes Gebet seiner Kinder hört. Es ist derselbe. Am Anfang war Gott. Und das gibt die große Klammer für dein Leben. Und es gibt keinen größeren Trost. Ruhe im Genesis, Ruhe im Anfang. Das Problem aber ist, dass in den Herzen der Menschen absolutes Chaos herrscht. Und das ist der zweite Vers hier. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Wüst und leer. Das Wort, das gebraucht wird, ist Tohu wa Bohu. Das ist das Wort, was ich gebrauche, wenn ich in das Zimmer meiner Kinder gehe. Tohu wa Bohu. Wüst und leer ist es nicht. Voll, wüst und voll. Kein Lebensraum möglich. Und das ist noch sehr, sehr harmloses Beispiel. Tohu wa Bohu. Das ist noch kein Lebensraum. Das, was am Anfang da war, was hier beschrieben wird, das ist tödlich. Das, was da am Anfang noch war, was Gott in die Existenz gerufen hat, wäre noch tödlich für jeden Menschen, der sich auf dieser Erde befinden würde. Chaos, Unordnung, nicht lebensfähig, funktioniert nicht. Und deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, ab Vers 3 wird Gott das Problem von Tohu wa Bohu lösen durch sein Wort. Sein Wort, das in die Existenz ruft. Das kann sein Wort, weil sein Wort eine Person ist. Und das ist der Schlüssel. Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und durch das Wort wurde alles entstanden und auf einmal Bethlehem, Weihnachten, das Wort wurde Fleisch. Das Wort kann in die Existenz rufen, weil das Wort Jesus Christus selber ist. Das heißt, durch das Wort löst Gott das Problem von Tohu wa Bohu und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und wir haben die Dreieinigkeit, die hier bei der ganzen Szenerie dabei ist. Und es wie ein Lied singt, als alles entsteht. Aber das war am Anfang ein Problem, wird dann durch Gott gelöst. Und dann, ihr habt das gehört, wird andauernd gesagt, es war gut. Bei den Menschen wird später gesagt, es war sehr gut. Und dieses Gut ist nicht nur ein, ich stehe am Fließband und sage, ja, das geht durch, passt, das geht durch, passt. Das ist nicht das Gut, das hier gemeint ist. Das Gut, das hier gemeint ist, ist ein, ich habe Freude daran, ich genieße, was ich sehe, genau so soll es sein. Das ist die Absicht mit den Regenwürmern, die ich da geschaffen habe. Ich habe noch nicht die Absicht mit den Nacktschnecken rausgefunden, aber die Regenwürmer haben eine Absicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, Gott sagt, ich sehe es und es ist gut und genau so soll das stehen, genau so soll das alles wachsen. Das Problem ist aber, als die Menschen dann da waren und die Menschen einen Auftrag bekommen haben und sie die Gegenwart Gottes genossen haben, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, vielleicht lieben wir die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Denn der Feind, der Satan, flößte ihnen diese Lüge ein, die sagt, wollt ihr nicht sein wie Gott? Seid ihr sicher, dass Gott gesagt hat? Ihr seid Geschöpf, aber könntet ihr nicht genauso sein? Und was da passiert, ist der Beginn von Tohu wa Bohu im Herzen des Menschen. Wüst und leer, tödlicher Boden, Trennung von Gott. Und der Mensch entscheidet sich dafür, das Geschaffene über den Schöpfer zu stellen. Er entscheidet sich dafür, den Ehering über den Bräutigam zu stellen. Was für eine Torheit. Aber ich sehe es in meinem eigenen Leben, wenn ich in mein Leben reinschaue. Vor allem in mein Leben vor Jesus. Wüst und leer. Ich stelle das Geschaffene über den Schöpfer. Und Charles Taylor, ein ganz großer Philosoph unserer Zeit, kein Christ, hat gesagt, wenn Menschen die Tür zur höheren Realität, zu Gott schließen, dann sitzen sie einsam und allein und ja,
man muss es so sagen, anonym in einem kalten, ungemütlichen Raum. Und sie versuchen sich mit dem Geschaffenen das herbeizuziehen, wonach sich ihre Herzen zutiefst sehnen. In Kunst und Musik und in Netflix und im Fußball. Ihr könnt das alles anfügen. Alles, worüber wir reden, wenn wir nicht über Jesus reden meistens. Wir ziehen es heran und wir machen es zu Gott und schließen die Tür zu der höheren Realität. Das passiert dann. Und in diesem Szenario sind wir anonym und in einem kalten Universum. Und Gott sei Dank, und das meine ich wörtlich, ist dem nicht so. Aber die Folge von diesem Tür-Zumachen ist wüst und leer. Hier steht überall, es war gut. Aber interessanterweise steht in Römer 17, da ist nichts Gutes in mir. Die Schöpfung sagt noch, Gott, es ist gut. Und Römer, Paulus versteht, durch dieses Chaos, durch diese Schuld, durch dieses Ich stelle Geschaffenes und mich selber am allermeisten über meinen Schöpfer, muss ich anerkennen, es ist nichts Gutes in mir. Wüst und leer. So betreten wir die Erde Gottes, die alles andere als wüst und leer ist, aber unsere Herzen sind es. Und auch als Christen haben wir damit zu kämpfen. Ich darf dir zusprechen, Kinder Gottes sind nicht wüst und leer. Absolut nicht. Und trotzdem verwirre ich mich manchmal darin, immer noch was über meinen Schöpfer zu stellen. Das ist total verrückt und ich hasse es. Und das ist das, was Paulus in Römer 7 sagt. Es ist ein Kampf, da ist nichts Gutes in mir. Das einzige Gute in mir ist Christus selbst. Wie löst sich das Problem? Es löst sich an dem Ort, an dem genau das Gegenteil von Genesis geschah. Genau das Gegenteil. Was war das Gegenteil von Genesis? Genesis war, Gott sagt was und etwas reagiert und existiert. Am Kreuz von Golgatha spricht Jesus, aber es gibt keine Reaktion drauf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Reaktion, wüst und leer. Jesus hat sich in diese Wüste und Leere und Chaos und Unordnung und tödliches Terrarium begeben, um auszuschreien, es ist vollbracht. Und damit eine, und das ist interessant, eine Neugenesis, eine Neuschöpfung zu kreieren in den Herzen der Menschen. Und für jeden, der diese blöde Tür, die er zugemacht hat, aufreißt und sagt, ich reiß die Tür auf im Glauben an Gott, zieh mich aus dieser Kapsel heraus und zeig mir, dass alles eine Absicht hat und dass auch mein Leben eine Absicht hat und dass ich das verloren habe in meiner Sünde und in meinem Chaos. Und deswegen ruft Jesus, es ist vollbracht. Das heißt, das, was am Anfang wurde konstruiert und Jesus wurde am Kreuz dekonstruiert, damit du in Jesus neu konstruiert werden kannst. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Neuschöpfung, Neugenesis, alles andere als wüst und leer. Und wisst ihr, warum das so befreiend ist? Es ist so befreiend, weil ich ab dem Moment, wo Jesus mein Leben verändert und mir vergibt, allein aus Gnade, allein durch seine Gnade und seine Liebe, in dem Moment bin ich befreit davon, für die Schöpfung zu leben. Ich darf endlich die Schöpfung genießen, ohne für sie zu leben. Das ist Freiheit. Gefangenschaft ist, für die Schöpfung zu leben. Das ist echte Einsamkeit. Das ist Anonymität. Und ich bin endlich frei, für die Schöpfung zu leben, für mich zu leben, für das, was ich genieße, meine Familie sogar, in allererste Stelle zu stellen. Denn wenn ich meine Familie verliere, was passiert dann? Wer bin ich denn dann noch? Ihr könnt mir glauben, ich liebe diese drei Menschen über alles. Aber wenn sie meine Identität und alles werden, was passiert, wenn sie mir genommen werden? Sie sind das größte Geschenk Gottes, was er mir neben Jesus machen kann. Und alles, was noch so schön ist, bis hin zum Cappuccino, den ich morgens genieße. Aber ich lebe nicht mehr dafür. Gott sei Dank nicht. Das ist echte Freiheit und so können Beziehungen auch wirklich heil und gesund werden. Nur dahin müssen wir immer wieder zurück. Und das ist das, wie John Piper es super auf den Punkt bringt. Ich möchte euch das lesen. Er schreibt Folgendes. Die Botschaft der Schöpfung lautet von Genesis. Hinter diesem wundervollen Universum steht ein großer Gott, der herrlich und mächtig und freigebig ist. Oh, würden wir das nun noch mehr sehen? Ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast. Genesis zeigt dir ein Gottesbild, das voller Liebe, Geduld und Freigebigkeit ist. Und er sagt zu Adam und Eva, ihr dürft von allem essen. ein Baum nicht, sonst alle Achterbahnen, eine Bahn ist zu, alle dürft ihr fahren. Was für ein großer Gott. Und er könnte sagen, ich gebe euch Brot und ein bisschen Wasser und ein bisschen Fisch zum Essen. Macht er nicht. Er ist so gut. Er ist so gut. Mächtig und freigebig. Und jetzt pass auf, du gehörst ihm, weil er dich geschaffen hat. Er hat dich gemacht. Er hat dich individuell gemacht. Psalm 139. Er ist geduldig mit dir. Und er hält dich am Leben. Geduldig, erinnert ihr euch an die Samen? Also ein Gott, der Samen erschafft, der muss geduldig sein. Es ist so schön, er liebt Prozesse. Sei doch nicht ungeduldiger mit dir, als Gott es mit dir ist. Er liebt Prozesse und Wachstum. Er ist geduldig mit dir. Er erhält dich am Leben, jeder Atemzug. Obwohl du dich gegen ihn auflehnst, das ist so groß. Und deswegen kehre zu ihm um. Setze deine Hoffnung auf ihn und finde deine Freude an ihm, statt nur an den geschaffenen Dingen. Chaos im Herzen, wüst und leer, das muss nicht mehr sein. Jesus wurde am Kreuz wüst und leer, damit es in deinem Herzen so nicht enden muss und nicht sein muss. Dass du morgens aufwachst und sagen darfst, so wie in der Schöpfung, durch Gottes Wort ist alles entstanden, durch Jesus ist alles in mir neu erstanden. Neue Hoffnung, neue Ausrichtung, neues Ziel, los geht's. Jeden Morgen neu, wunderbar. Aber ich glaube, und wir haben jetzt gar nicht viel über diese 6 Tage konkret gesprochen, das könnte man auch sehr viel machen, aber ich glaube, dass diese Schöpfung uns zurückführt an den Anfang. Aber ich vermute euch, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ihr das gehört habt, ich vermute in euch, weckt das nach so einer Sehnsucht, nach einem Ort, der genau so ist. Der genau so ist. Und kleiner Spoiler, es wird einen Ort geben, der wird so sein. Noch ein Spoiler, ich war noch nicht dort, aber ich sehne mich nach ihm und ich freue mich auf ihn, obwohl ich noch nicht da war. Und es liegt daran, dass Gott in Prediger 3 ganz klar reingeschrieben hat in der Bibel, er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und C.S. Lewis, der Autor von Narnia, von den Narnia-Büchern, der hat gesagt, wenn du in dir eine Sehnsucht verspürst nach etwas, was in dieser Welt nicht gestillt werden kann, dann könnte das vielleicht bedeuten, dass du für eine andere Welt erschaffen worden bist. Könnte das sein? Und deswegen ruft in Genesis alles in mir nach einem Ort, der genau so ist. Und da komme ich zum Letzten. Es war die Ruhe am Anfang, das Chaos im Herzen, das durch Jesus gestillt wird. Und jetzt ist es die Freude am Ende. Und ich will dir vor Augen führen, was auf Kinder Gottes wartet. Frieden mit Gott bedeutet eine Zukunft an einem Ort, den wir sehr, sehr neblig oft darstellen. Mit einer kitschigen Zeichnung eines Engels mit Flügeln auf Wolke 7 und einer Harfe. Und wir denken, langweiliger könnte der Himmel nicht sein. Ich weiß nicht, was du über den Himmel denkst. Aber Fakt ist, dass der Himmel Schöpfung 2.0 ist. Es ist der Himmel, der irdisch sein wird. Ist uns das bewusst? In 1. Petrus 3, Vers 13 schreibt Petrus an Christen, die unter Druck stehen und die auch zum Teil umgebracht werden wegen ihrem Glauben. Wir warten. Wir warten. Prozess, Same. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Und bitte denk dran, am Anfang war Gott, bedeutet, Gott ist der Zuverlässigste im Universum. Wenn Gott was verspricht, steht er zu seinem Wort. Neue Himmel, neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert und auf die warten wir. Es ist kein nebulöser, kein wolkenartiger Raum, das ist eine neue Erde. Warum sollte Gott den Begriff Erde verwenden, wenn es um die Zukunft geht, wenn es keine Erde ist? Stellt euch das mal vor, mein Bruder Luca, ich würde meinem Bruder Luca ein Fahrrad schenken wollen. Ich sage ihm, ich schenke dir ein Fahrrad. Werde ich wahrscheinlich nie machen, Luca, aber ich denke dir sehr viel Liebe. Aber wenn ich ihm sagen würde, ich würde dir ein Fahrrad schenken. Ich glaube, Luca würde nicht sagen, ja, ich freue mich drauf, aber ich hoffe, das Fahrrad hat auch eine Gangschaltung und ich hoffe, es hat Bremsen. Und wenn du von einem Fahrrad sprichst, Simon, hat es 2 Reifen auch eigentlich so? Das würde er nicht denken, weil er ganz genau weiß, was ein Fahrrad ist. Aber er wird ein neues bekommen. Ein schönes, vielleicht mit Motor sogar. Ja? Warum sollte Gott was anderes meinen, wenn es was anderes ist? Warum sollte Gott Erde sagen, wenn es irgendwas Nebulöses ist? Nein, er sagt Erde, weil es eine Erde sein wird. Und es wird irdisch und es wird gut. Das heißt, auf dieser neuen Erde werden auferstandene Menschen auf einer auferstandenen Erde sein, die zum auferstandenen Jesus gehören und mit dem auferstandenen Jesus die Ewigkeit verbringen. Und das, was wir da gewonnen haben, durch Jesus, mit dieser neuen Erde und den Frieden mit Gott, ist schöner und größer als das, was wir im Garten Eden verloren haben. Das ist wichtig. Was wir im Garten Eden verloren haben, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir gewonnen haben durch Jesus in der Ewigkeit. Ganz wichtig. Und es gibt Hoffnung. In Römer 8 steht, die Welt seufzt, alles seufzt unter der Last und die Welt liegt in den Wehen. Was wird hier beschrieben? Ich habe den Eindruck, wir machen manchmal Untergangsszenario. Die Welt ist ein Sterbezimmer. Römer 8 beschreibt die Welt als ein Kreissaal. Nicht als ein Sterbezimmer, als ein Kreissaal. Das ist Hoffnung. Da keimt Hoffnung auf. Neue Erde, neuer Himmel, unter einem neuen Himmel. Ja, das Alte wird vergehen, Schöpfung 2.0. Aber das ist Hoffnung. Und ihr Lieben, die, die du verloren hast, die zu Christus gehören, die sind noch nicht auf dieser neuen Erde. Die sind im Himmel, die sind bei Gott, da wo Gott ist. Aber diese neue Erde, neue Himmel, die wird dann geschaffen werden und dort werden wir in dieser Ewigkeit verbringen. Durch Jesus, allein durch Glauben, durch seine Gnade, für das, was er getan hat. Das ist der Punkt. Das ist pure Hoffnung. Und ihr Lieben, diese Hoffnung brauchen wir und so komme ich zum Schluss. Wir brauchen diese Hoffnung und ich habe den Eindruck, dass wir es oft verpassen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch damit besser, aber dass wir es oft verpassen, uns diese Hoffnung auch von Herzen zuzusprechen. Genesis, Neugenesis, hey, da kommt was Größeres. Und das ist so schön, wenn Geschwister zusammenkommen, die können sich was zusprechen aus dem Wort Gottes. Samstag vor zwei Wochen, saß ich an der Predigtvorbereitung für eine andere Predigt. Und ist ganz schön bei uns, wir wohnen bei meinen Schwiegereltern im Haus und ich habe mein Büro im Keller, aber ich habe einen Blick direkt in den Garten. Das ist richtig schön. Und es war schönes Wetter. Und meine Frau Tamara war draußen mit unserer Tochter Hadassah. Und wir haben einen Sandkasten. Und Dassi war im Sandkasten am Spielen und meine Frau war auch daneben. Und irgendwann ist Tammy kurz weggegangen, musste kurz irgendwas holen, war weg. Dassi hat ein bisschen weitergespielt, erstmal kein Problem. Und irgendwann, ich hatte das Fenster auf Kippe und sie weiß auch eigentlich, wo mein Büro ist. Aber irgendwann ruft sie laut, Mama, wo bist du? Mama, wo bist du? Und ich bin so versucht, ihr irgendwie was zu sagen, was zu helfen, ihr kurz Orientierung zu geben. Aber ich kam gar nicht dazu, weil sie laut und deutlich gesagt hat, beim Spielen, Mama kommt gleich wieder. Mama kommt gleich wieder. Hat sie sich selber zugesagt. Hat keiner ihr gesagt. Hat sich selber zugesagt. Dann habe ich ein bisschen gewartet so. Und dann dachte ich so, aber ich kann sie jetzt auch irgendwie nicht einfach nur so. Also habe ich rausgerufen und gesagt, Dassi, Papa sieht dich. Papa sieht dich. Und sie ruft zurück, laut und deutlich, okay, Papa, und spielt weiter, als wäre nichts gewesen. Und ich bin so, also gerade so Predigtvorbereitung, ich schreibe mir Sachen gleich auf. Ich habe mir gleich den Dialog genauso aufgeschrieben, weil mir was bewusst geworden ist. Ich kenne all diese Passagen, die dort ausgesprochen wurden. Ich kenne sie alle, aus ganz anderen Kontexten. Mama, wo bist du? Jesus, wo bist du? Jesus, hier geht alles drunter und drüber. Jesus, warum habe ich diesen Menschen jetzt verloren? Jesus, warum ist die Sünde immer noch irgendwie mächtig in meinem Leben? Jesus, wo bist du? Wann kommst du wieder? Bist du überhaupt da? Kannst du mich überhaupt hören? Und dann, was Dassi gemacht hat, war, dass sie sich selber was zugesprochen hat. Und das ist jetzt so schön. Wir müssen uns nicht irgendwas herbeiwünschen, wie so eine Postkarte, die wir bekommen und hoffen, dass es irgendwie stimmt, was da draufsteht. Wir haben Gottes Wort, öffnen Gottes Wort und dürfen uns selber zusagen, laut und deutlich zusagen, Jesus kommt bald wieder. Mama kommt bald wieder. Jesus kommt wieder. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht alles hier. Es gibt mehr. Genesis zeigt mir, es ist mehr. Eine Sehnsucht in mir. Jesus kommt wieder. Ich werde bei ihm sein. Neue Erde, neue Himmel. Sag es dir zu. Und jetzt kommt's. Es war noch nicht alles. Jetzt sagt Gottes Wort noch so ganz nebenbei. Hey, und Papa sieht dich. Der Vater sieht dich. Und ich darf voller Freude und Zuversicht darauf antworten. Okay, Papa. Okay, Papa. So. Aber manchmal brauche ich, dass jemand anderes mir das sagt, weil ich es vergesse. Weil Trauer und Sünde und Zweifel und Angst kann unser Herz so zumachen. Das heißt nicht, dass unser Herz nicht brennt. Die Jünger, die Emmaus-Jünger, haben nicht gesagt, unser Herz brannte nicht und dann brannte es wieder. Sie haben gesagt, brannte nicht unser Herz. Das Problem war, es war voll von Zweifel, Sorgen und Ängsten. Und sie brauchen das Wort Gottes selber, Jesus, der ihnen reinredet. Wir brauchen Geschwister, die sagen, hey, Papa sieht dich, vergiss das nicht. Jesus kommt wieder und Papa sieht dich. Und du das voller Hoffnung und Zuversicht im Hinblick auf Genesis und auf die Zukunft sagen. Okay, Papa, danke. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und euch in deinen Situationen, da wo du drin steckst, euch auch als Gemeinde, wünsche ich euch Ruhe in ihm. Und wenn du heute hier sitzt und die Tür noch zu, in den Gottesdienst gekommen bist und die Tür war noch zu, in diese höhere Realität, dann hat sich diese höhere Realität heute sich dir vorgestellt, als der, der alles geschaffen hat und durch Jesus Christus, der für dich gestorben ist, dann öffne die Tür heute. Er zieht dich raus. Ruhe darin, dass bevor alles war, Gott war. Ruhe darin, dass Gott Ruhe und Frieden in den Herzen gibt, bevor, nachdem Chaos da drin war. Wüst und leer. Das hat es ihn gekostet, am Kreuz zu sterben. Wüst und leer. Und dann darfst du dich freuen. Freue dich am Ende. Jetzt schon. Und sprich es deinen Geschwistern zu. Wir brauchen es alle. Jesus kommt wieder. Papa sieht dich. Okay, Papa. Und wir sagen Amen dazu. Ich bete mit uns noch. Jesus, zu lesen, dass nichts ohne Absicht ist, ist eine Botschaft, die wir wahrscheinlich nie ganz durchdringen können. Aber es ist eine, die so viel Ruhe schenkt. Dass nicht Materie der Beginn war, sondern dass du der Beginn warst und bist. Und Herr, du kennst unsere Herzen. Und du weißt, wo vielleicht manche hier sitzen und wo noch Wüste und Leere eigentlich herrscht. Und da willst du reinreden. Da willst du Wasser in der Wüste hervorspringen lassen. Da willst du Bäume wachsen lassen. Es soll grün werden. Es soll Frieden herrschen zwischen Mensch und deinem Vater, zwischen dir, Gott selbst. Und so bete ich, dass du Herzen heute ziehst. Du ziehst, souverän und wundervoll. Zieh Herzen zu dir heute, Jesus. Und schenk uns Ruhe. Schenk all denen Ruhe, Jesus, die gerade durch heftiges Leid durchgehen. Die sich vielleicht sogar die Frage stellen, wie kannst du das zulassen? Die mit Sünde zu kämpfen haben. Du kennst unsere Schwächen. Und das ist so schön, Jesus. Unsere Schwäche ist die Qualifikation, zu dir zu kommen. Es ist nicht unsere Stärke. Und deine Gnade findet uns dort, wo wir jetzt gerade hier auf unseren Stühlen sitzen. Hier findet sie uns. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und so bete ich, Jesus, dass du uns Ruhe schenkst um Genesis. Ruhe darin, dass es eine neue Erde, neue Himmel geben wird. Wir dürfen uns darauf freuen. Die Zeit hier nutzen. Und so bete ich, Jesus, in deinem Namen, dass du unsere Herzen weich machst für dich jeden Tag und gleichzeitig festmachst in dir jeden Tag. In deinem Namen. Amen.